Ja, guten Abend. Und willkommen. Ich habe die Freude, euch Dr. Friederike Rohde vorzustellen. Und sie wird heute Abend einen Vortrag halten über KI und den Klimawandel, ein sehr interessantes Thema. Und ja, ich lese etwas vor aus ihrem Curriculum. Dr. Friederike Rohde ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an dem Institut für ökologische Wirtschaftsforschung. Sie setzt sich für eine nachhaltige Gestaltung des digitalen Wandels ein und beschäftigt sich in verschiedenen Kontexten mit Themen wie Smart Cities und Smart Grids. Ja, sie fokussiert sich auf Wechselwirkungen zwischen technischen und sozialen Veränderungsprozessen, Zukunftsvisionen, Narrative und ihre Bedeutung in Aushandlungsprozessen bilden einen Schwerpunkt ihrer Arbeit. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Frage, wie neue Technologien, etwa Systeme mit künstlicher Intelligenz, verantwortungsvoller gestaltet werden können. Ja, ich gebe jetzt das Wort an Friederike und ich bin sehr gespannt, was sie uns erzählen wird heute Abend.
Danke. Ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die nette Einführung und vielen Dank auch für die Einladung. Genau, also ich würde gerne heute mal dieses Thema KI und Klimawandel aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Ich kann ja vielleicht noch mal so ein bisschen was zu dem Hintergrund sagen. Also wir haben mit der NGO Algorithm Watch und dem DAI-Labor der TU Berlin 3 Jahre lang in einem Projekt zusammengearbeitet, wo es um Nachhaltigkeitskriterien für Systeme basierend auf künstlicher Intelligenz ging. Und wir haben eben ja versucht, uns diesem Thema aus sehr vielen unterschiedlichen Dimensionen zu nähern, also sowohl die sozialen Auswirkungen, die ökologischen, aber auch was bedeutet das vielleicht eigentlich für ökonomische Dynamiken. Und ich würde mich jetzt heute eben mal so ein bisschen stärker darauf fokussieren, welche Versprechungen und Erwartungen sind vielleicht auch einfach damit verbunden mit dem Einsatz von maschinellem Lernen im Bereich des Klimawandels oder um den Klimawandel zu bekämpfen, aber was für ökologische Auswirkungen sind eben auf der anderen Seite auch mit diesen Systemen verbunden und was bedeutet das vielleicht eigentlich, wenn man über die Frage nachdenkt, ist das jetzt eigentlich ein Teil der Lösung oder vielleicht doch eher ein Teil des Problems? Genau. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sehr Sie sozusagen schon in dem Thema drinstecken, aber was eben, finde ich, am Anfang immer wichtig ist, nochmal zu sagen, worüber spricht man eigentlich? Denn dieser Begriff künstliche Intelligenz ist eigentlich auch so ein bisschen fehlleitend, sage ich mal, weil es eigentlich halt um eigentlich ist es sozusagen ein Teilgebiet der Informatik und innerhalb dieses gibt es halt nochmal ein Teilgebiet, das nennt sich eben maschinelles Lernen. Und innerhalb dieses Teilgebietes gibt es eben nochmal ein Teilgebiet, das nennt sich Deep Learning. Dazu sage ich auch gleich nochmal was das eigentlich genau bedeutet. Und das ist eigentlich das, worüber wir bei den ganz vielen Dingen, bei denen heutzutage immer sozusagen von KI gesprochen wird, über die wir eigentlich reden. Also maschinelles Lernen in tiefen künstlichen neuronalen Netzen, aber dazu sage ich gleich nochmal was. Und wir haben in dem Projekt eben auch gemeinsam mit Menschen aus sehr unterschiedlichen Disziplinen versucht, das mal für uns so ein bisschen zu definieren und haben eigentlich gesagt, im Grunde genommen sind es eben Systeme, wo eben die Regeln nicht in der Programmierung des Algorithmus von Menschen festgelegt werden, sondern eben durch einen selbstständigen Lernprozess aus Daten entstehen. Und wir sprechen halt deswegen immer von KI-Systemen, weil das eben sowohl diese Machine Learning Modelle umfasst, als auch zum Beispiel die zugrunde liegenden Daten. Also das ist eben ein ganz wichtiger Aspekt. Also diese beiden Dinge sind eigentlich bei dem Thema untrennbar sozusagen miteinander verbunden. Dann würde ich vielleicht nochmal ganz kurz darauf eingehen, was bedeutet das eigentlich? Also ich bin keine Informatikerin, deswegen kann ich das jetzt nicht total im Detail erklären, aber ich glaube, es ist nochmal immer wichtig, als Grundlage zu verstehen, was sind das eigentlich für Systeme? Und um so ein bisschen zu verstehen, was der Unterschied ist vielleicht zu anderen, programmierbasierten Systemen, ist eben so ein bisschen, es gibt so ein bisschen eine Unterscheidung zwischen symbolischen Systemen und subsymbolischen Systemen. Und diese symbolischen Systeme, dass es halt so, wie lange, lange Zeit Dinge funktioniert haben, also dass halt ganz bestimmte Eigenschaften sozusagen, dass eben dem Überprogrammieren klar gesagt wird, okay, die und die Dinge sind so miteinander verbunden und diese Informationen werden dann beispielsweise in Datenbanken abgelegt und dann kann, so hat beispielsweise ganz lange der Schachcomputer funktioniert, dann kann, wird die Datenbank durchsucht, was sind eigentlich die Schachzüge, die es schon mal gab und was ist darauf basierend sozusagen die optimale Entscheidung. Und solche Systeme, also solche subsymbolischen Systeme, sind eben sehr, sehr komplexe statistische Modelle, die eben auf Basis von einer Vielzahl von Daten sozusagen vorkonfiguriert werden müssen, also trainiert werden müssen, damit sie eben überhaupt in der Lage sind, einen bestimmten Output, also eine bestimmte Entscheidung oder eine bestimmte Vorhersage oder was auch immer zu erzeugen. Die bestehen halt in der Regel aus künstlichen neuronalen Netzen, die halt mehrere Schichten haben, also es gibt halt eine Eingabeschicht und dann gibt es halt sehr viele, manchmal ganz, ganz, ganz viele Schichten, die aber verborgen sind und es gibt eine Output-Schicht und im Grunde genommen passiert eben dieser Prozess der Entstehung von dem Output, was auch immer das ist, eine Entscheidung oder eine Optimierung, über diese verschiedenen Schichten. Und die Problematik, die wir halt eben haben, ist, dass zum Teil eben am Ende nicht mehr so richtig nachvollziehbar ist, wie genau ist es eigentlich passiert und wo, bei welchem Neuron sozusagen ist eigentlich was passiert, wenn zum Beispiel ein System irgendwie keine Entscheidung, also etwas gemacht hat, was eben vielleicht nicht oder der Output nicht so ist, wie man es sich gewünscht hat sozusagen. Also das ist so ein bisschen dieser Blackbox-Effekt, dadurch, dass es eben diese Layer gibt, die sozusagen verborgen sind. Wir sehen eben nur, was bei der Eingabeschicht und bei der Ausgabeschicht passiert. Und das ist eben eine, ja, auch sehr, sehr große Debatte, die da eben gerade geführt wird. Wie kann man eigentlich dazu beitragen, dass es eben transparenter wird und nachvollziehbarer wird, was genau eben innerhalb sozusagen dieser verborgenen Schichten passiert. Aber das ist eben so dieser Prozess des Deep Learning, so als Basis, also das, worüber wir eben hier die ganze Zeit sprechen. Und was wir uns eben in dem Projekt nochmal ein bisschen genauer angeguckt haben, ist so das Verhältnis von der Debatte um sogenannte künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit. Und was man da eben sagen kann, dass es eigentlich so zwei Bereiche in dieser Debatte gibt. Also einmal die ganze Frage, können solche Systeme eingesetzt werden, um halt Ziele zu erreichen, die irgendwie was mit Nachhaltigkeit, sage ich mal, zu tun haben. Also in dem Falle beispielsweise die Ziele für nachhaltige Entwicklung unterstützen können. Da sage ich auch gleich nochmal ein bisschen mehr dazu, welche das sein können. Und da ist es aber so, dass das natürlich nur ein Bruchteil aller Anwendungen halt wirklich in diesen Bereich fallen, sondern es gibt natürlich ganz, ganz viele Anwendungen in allen möglichen anderen Bereichen und Sektoren. Wir haben uns auch mal versucht, das so ein bisschen überblicksartig anzugucken. Also im Finanzsektor wird sehr, sehr viel eingesetzt und natürlich im Online-Marketing, diese ganzen Geschichten im Handel, in der Industrie ist es noch nicht so verbreitet, wie man vielleicht immer gemeinhin vermuten mag. Aber das sind eben so Bereiche, wo es im Moment eben sehr viel eingesetzt wird. Und der Bereich, sage ich mal, Klimaschutz und alles, was irgendwie mit Nachhaltigkeit zu tun hat, ist nur ein sehr, sehr kleiner Bereich. Und unser Ansatzpunkt war eben auch zu sagen, okay, was wir doch eigentlich brauchen ist, wir müssen uns den Lebenszyklus dieser Systeme angucken und überlegen, was bedeutet es eigentlich, wenn man versucht, die sozialen, ökologischen und ökonomischen Risiken, die eben mit der Entwicklung dieser Technik und mit dem Einsatz verbunden sind, möglichst zu minimieren, auch in allen anderen Sektoren, also grundsätzlich sozusagen. Das kann man natürlich so ganz klar nicht voneinander trennen. Aber das war eben das Anliegen, was wir hatten mit diesem Projekt und wo wir eben versucht haben, uns anzunähern. Und genau. Ich würde aber trotzdem heute nochmal auf die andere Seite zeigen, also in welchen Bereichen kann eigentlich Machine Learning eingesetzt werden, um den Klimaschutz voranzutreiben. Und die Erwartungen, die damit verbunden sind, bestehen eben darin, dass man sagt, okay, man kann damit einfach halt sehr, sehr große und komplexe Datensätze analysieren, eben auch zu Emissionen, Klimaauswirkungen und so weiter und so fort, oder eben beispielsweise auch vervollständigen. Also wenn man jetzt irgendwie keinen vollständigen Datensatz hat, dann ist es eben auch möglich, mit solchen Systemen sozusagen trotzdem relativ gute oder genaue Prognosen oder Aussagen zu treffen. Oder dass sie eben Planung und Entscheidungsfindung unterstützen. Das Thema Prozessoptimierung ist ein riesengroßes Thema. Oder eben auch, inwiefern können dadurch Akteure besser zusammenarbeiten, weil sie dann eben auf eine gemeinsame Datenbasis zugreifen, weil sie Daten austauschen und so weiter und so fort. Und eben so etwas, dass man es einsetzen kann in bestimmten Bereichen, um ja, klimafreundliches Verhalten zu unterstützen. Da sage ich, nenne ich auch gleich nochmal ein paar Beispiele. Genau, ich würde hier jetzt nochmal auf ein paar konkrete Beispiele eingehen, also die in der Regel immer so benannt werden. Also das eine ist eben dieses ganze Thema Reduzierung, Vermeidung oder Bindung von CO2. Also ein großer Anwendungsbereich ist eben so die Messung und Erhebung von CO2-Bilanzen, also dass man da eben über diese Systeme maschinellen Lernens einfach mit größeren Daten arbeiten kann, irgendwie die Bilanzen verbessern kann und solche Dinge. Ein riesengroßes Thema ist auch der Einsatz im Energiesystem, also die ja, intelligente Netzsteuerung oder vorausschauende Wartung oder solche Dinge, also das eben, oder eben auch Prognosen, also beispielsweise, wenn man eben versucht, den Einsatz erneuerbarer Energien zu optimieren, dass man eben Lastprognosen machen kann, also wie sind eigentlich die Bedarfe oder eben auch mit Wetterprognosen arbeiten kann und dadurch eben ja, dieses ganze Netzsystem eben optimieren kann. Dann gibt es aber auch solche Anwendungen, wie eben, wo man eben natürlich auch nochmal darüber diskutieren kann, ob das eigentlich ein Beitrag zum Klimaschutz ist oder nicht oder ob das eigentlich wünschenswert ist, nämlich sowas wie strategische Positionierung von CO2-Injektionen für Carbon Capture and Storage, also in solchen Bereichen wird es natürlich auch angewandt und das zeigt eigentlich auch schon, dass es im Grunde genommen ja, in allen möglichen Bereichen eingewendet werden kann. Und es kann eben auch in Bereichen eingesetzt werden, wo es eben durchaus sehr umstritten ist, ob das ein Pfad ist sozusagen, den man beschreiten möchte oder sollte. Genauso eben das Thema, dass es auch eingesetzt wird ja, von großen Mineralölkonzernen, um beispielsweise die Ölförderung zu optimieren oder optimale Standorte zu finden. Das ist beispielsweise auch ein Bereich, wo man sagen würde, okay, das steht natürlich den Zielen des Klimaschutzes ziemlich diametral entgegen. Dann ist das Thema Klimaanpassung etwas. Ich habe da immer so kleine Punkte hingemacht, weil das natürlich keine umfassende Erhebung sozusagen ist, sondern eben einfach so ein paar Beispiele. Das Klimaanpassung ist eben noch ein Bereich, wo es verschiedene Arten von Anwendungen gibt, eben für Warnsysteme, Vorhersage von Umweltereignissen, aber eben auch ganz viele solche Dinge, also im Bereich Biodiversität, Biodiversitätserhalt, Quantifizierung und Erhebung von Flora und Fauna. Wobei man da eben auch schon sagt, ne, also nur weil man jetzt irgendwie damit, weiß ich nicht, die Bienen zählen kann, heißt das natürlich noch lange nicht, dass man dadurch auch dazu beiträgt, dass es mehr Bienen gibt. Also das ist natürlich auch immer so diese Diskrepanz. Da werde ich nachher auch noch ein bisschen genauer eingehen, im Sinne von, also was leistet eigentlich sozusagen diese Technologie und was ist eigentlich das übergeordnete Ziel aus einer Klimaschutzperspektive oder eben aus einer Nachhaltigkeitsperspektive. Dann gibt es den ganzen Bereich, den ich ja auch gerade schon angesprochen hatte, also klimafreundliches Verhalten fördern. Es gab zum Beispiel ein Projekt, das nannte sich Green Consumption Systems, wo es eben darum ging, auf ein Empfehlungssystem zu entwickeln, das eben die nachhaltigere Produktalternative sozusagen empfehlen kann. Also wo eben dahinter eine Datenbank liegt, in der ganz viele Informationen über die Produkte enthalten sind und dadurch eben eine Empfehlung auch abgegeben werden kann, welche Produkte einen geringeren ökologischen Fußabdruck beispielsweise haben. Und genau, letztens hat auch Felix Biesmann, Professor von der BTH in Berlin, darüber einen Vortrag gehalten und sie haben wohl auch ausgerechnet, dass sozusagen die Einsparungen, die dadurch erzielt werden, eben höher sind als beispielsweise der Aufwand, der Energie- und Ressourcenaufwand zum Beispiel für das Training oder Betreiben der Modelle. Da kann ich jetzt nicht so sagen, aber das wurde auf jeden Fall so ausgerechnet. Jedenfalls, wenn die Menschen dann tatsächlich auch die Alternative sozusagen oder die ökologische Alternative kaufen. Genau, also das sind natürlich nur prognostizierte Zahlen sozusagen. Dann gibt es auch ein Beispiel, das habe ich jetzt gerade gesehen, also der BUND hat ja so eine ToxFox-App, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, also das ist so eine App, wo man Produkte mit scannen kann und eben gucken kann, ob jetzt irgendwelche problematischen Stoffe da drin sind. Und da versuchen sie jetzt auch irgendwie KI in Anführungszeichen, also Machine Learning zu integrieren, also auch in solchen Bereichen kann es eben dann zur Anwendung kommen.
Ja? Darf ich was fragen? Mhm. Ich frage mich immer, wo ist denn eigentlich die Abgrenzung bei zum Beispiel bei der CO2-Bilanzierung? Also wenn ich Daten sammle und die dann irgendwie kombiniert wieder ausgebe, wo ist denn da die KI? Also das hat man ja vorher auch schon gemacht.
Ja, also man muss auch tatsächlich sagen, also es ist auch so, dass heutzutage sehr, sehr viele Dinge als KI bezeichnet werden, die eigentlich keine sind. Und gerade wenn man sich sozusagen auch den Unternehmenskontext anguckt, also wenn man da mal ein bisschen genauer hinguckt, dann sieht man eigentlich, dass also natürlich es schon Bereiche gibt, wo sie dann vielleicht auch solche Modelle nutzen, aber in den seltensten Fällen man jetzt wirklich sagen würde, ja okay, die nutzen jetzt halt irgendwie ein, weiß ich nicht, Transformer-Modell oder was auch immer, also so ein Machine-Learning-Modell, um halt diese Sachen zu analysieren. Also da muss man halt immer so ein bisschen gucken, also ich glaube, die Grenze ist verschwimmend, aber das ist natürlich auch einfach so ein bisschen die nächste Stufe der Automatisierung. Also im Endeffekt, wenn man halt große Datenmengen analysiert, dann wird man halt irgendwann vielleicht dahin kommen, dass man solche Modelle einsetzt. Aber genau, also wo die Grenze ist, also ja, können wir vielleicht auch einfach nachher nochmal drüber diskutieren. ist auch immer nicht ganz so einfach. Also, klar gibt es eine klare Definition und eine klare Abgrenzung, aber auch alle Akteure, die das nutzen, das dann so diese Abgrenzung so verwenden, ist natürlich nochmal eine andere Frage. So, genau. Genau, und dann gibt es noch ein riesengroßes Thema, also zum einen so ein bisschen das ganze Thema so Grundlagenforschung, jetzt zum Beispiel auch im Bereich Klima, also in der Klimawissenschaft, sage ich mal. Also Klimamodellierung und so weiter. Also das sind halt einfach sehr, sehr komplexe Modelle, die auch mit sehr vielen und großen Daten arbeiten. Und da kann eben durch diese neuen Ansätze eben, können halt auch schon große Fortschritte erreicht werden. Dann gibt es ganz viel Erwartungen auch im Bereich so Material- und Stoffeinsatz, also beispielsweise eben Reduzierung von Pestizideinsatz in der Landwirtschaft. Da gibt es eben schon Beispiele, wo eben gesagt wird, okay, wenn man das eben dadurch sozusagen vernünftig vorhersagen kann, wann, wo, welche Pestizide eigentlich benötigt werden und das dann entsprechend ausbringt, dann kann man eben auch einen gewissen Prozentsatz an Pestiziden einsparen. Oder eben auch in der Industrie, dass man eben Prozesse damit optimiert und dadurch eben Material beispielsweise einspart. Dann ist nochmal das ganze Thema Produktlebenszyklus nachvollziehbar machen, also dass man eben weiß, okay, was steckt eigentlich in welchen Produkten drin und wo kommen die eigentlich her und so weiter und so fort. Und da muss man aber auch sagen, dass man natürlich trotzdem die Daten sozusagen braucht. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Wertschöpfungskette habe, zum Beispiel in der Textilindustrie, wo irgendwie der größte Wasserverbrauch jetzt irgendwie in der ersten Stufe ist beim Baumwollanbau, dann brauche ich natürlich trotzdem die Daten von diesem Zulieferer zu dem Wasserverbrauch, wenn ich halt irgendwie da eine sinnvolle Aussage treffen will. Also das heißt, das System selbst, das löst natürlich nicht das Problem, dass ich diese Informationen halt irgendwie brauche. Also dieser ganze Prozess, und ich glaube, das ist schon auch ein wichtiger Punkt, der Datenbeschaffung sozusagen, also die Datenbeschaffung, die Datenbereinigung, die Daten so sozusagen zur Verfügung zu stellen, dass man sie halt auch wirklich sinnvoll nutzen kann, das ist halt einfach ein riesengroßes Thema. Und das ist nicht nur im Bereich Energie ein Thema, sondern das ist eben auch in der Industrie ein Thema, das ist auch im Bereich, im städtischen Kontext, wo solche Sachen eben angewendet werden, ein Thema, weil letzten Endes und dadurch, dass eben diese Systeme trainiert werden mit einem Datensatz, ist natürlich die Ausgabe immer auch nur so gut, wie die Daten und der Datensatz ist. Und deswegen ist halt eben dieses ganze Thema Daten und wie sind eigentlich die Daten geschaffen und wie sehen die eigentlich aus und bringen die eigentlich den Nutzen für das, was ich sozusagen damit erreichen will, das ist eben ein ganz wichtiger Punkt. Genau. Was ist eigentlich die Problematik, wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen auf die andere Seite gucken? Also warum sind solche Systeme eigentlich problematisch? Blick auf Klimaschutz, aber eben auch aus einer, sage ich mal, übergeordneten Nachhaltigkeitsperspektive. Was wir eben versucht haben in dem Projekt, ich gehe da jetzt nicht im Detail drauf ein, aber ich wollte es einfach mal ganz kurz als Überblick zeigen. Wir haben halt versucht, uns nochmal so ein bisschen anzugucken, welche verschiedenen Bereiche gibt es eigentlich und wo muss man eigentlich auch nochmal hingucken. Also ich glaube, dieser ganze soziale Bereich, der ist uns allen, glaube ich, schon irgendwie bekannt oder schon ein Begriff, dass es eben zu Diskriminierung führen kann, weil es sozusagen eine bestimmte Verzerrung gibt in den Daten, wie beispielsweise eben bei einem Algorithmus, der in Krankenhäusern eingesetzt wurde, der eben vorhersagen sollte, welche Personen zusätzliche medizinische Versorgung benötigen und der dann eben weiße Patienten gegenüber schwarzen Patienten bevorzugt hat, weil sie halt eben in der Vergangenheit sozusagen auch weniger medizinische Versorgung in Anspruch genommen haben. Und wir haben eben versucht, das mal so ein bisschen übergreifend zu betrachten. Ich würde jetzt nicht auf alle im Detail eingehen, aber haben eben aus einer Nachhaltigkeitssicht gesagt, okay, wir müssen eigentlich uns sowohl diese soziale Dimension angucken, also wie transparent sind die Systeme eigentlich, technische Verlässlichkeit, gibt es eigentlich Möglichkeiten für menschliche Aufsicht, aber eben auch solche Sachen wie Selbstbestimmung und Datenschutz. Das sind eben so alles Elemente, die man halt auf so einer sozialen Nachhaltigkeitsperspektive, sage ich mal, sich angucken sollte. Und eben auch, wie inklusiv sind sie eigentlich, also wurden sie eigentlich gestaltet, also wurden halt bestimmte Akteure, die dann später davon auch betroffen sind, mit einbezogen, oder sind sie auch in unterschiedlichen kulturellen Kontexten einsetzbar. Dann eben die ganzen ökologischen Aspekte, da gehe ich auch gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein. Also Energieverbrauch bei der Entwicklung von solchen Modellen, wird der erfasst, werden irgendwelche Strategien angewendet, den zu optimieren, CO2-Fußabdruck. Und dann haben wir eben gesagt, eigentlich dieses ganze Thema, in welchem Bereich wird es eigentlich angewendet, also Nachhaltigkeitspotenziale in der Anwendung, dass das eigentlich auch ein Kriterium sein müsste, weil wenn es eben in einem Bereich angewandt wird, der gar nicht darauf abzielt, irgendeinen positiven sozusagen Effekt, ökologischen Effekt zu erzeugen, dann kann man natürlich auch nochmal die Frage stellen, ist eigentlich der Ressourcenaufwand, der dafür betrieben wird, überhaupt gerechtfertigt? Und dann gibt es eben nochmal dieses ganze Thema indirekter Ressourcenverbrauch, also die Hardware, die Rechenzentren und so weiter und so fort. Da werde ich aber auch gleich nochmal ein bisschen was dazu sagen. Und was wir eben auch gesagt haben, okay, diese organisationale Verankerung ist eigentlich ein ganz wichtiger Aspekt. Also wenn man eben versuchen will, die Gestaltung und Entwicklung dieser Systeme zu verbessern, dass eben auch so ein bisschen die Frage ist, okay, wie ist es eigentlich in den Organisationen verankert? Also gibt es eine verantwortliche Person? Gibt es irgendwie Dokumentationen? Gibt es ein Risikomanagement? Und das sind ja auch alles Dinge, die jetzt sozusagen mit dieser europäischen KI-Verordnung, also mit dieser europäischen Regulation, zum Teil eben auch verpflichtend geregelt werden. Vielleicht nochmal ein Beispiel für diese sozialen Aspekte. Die Folien sind ein bisschen vertauscht, ich hätte eigentlich davor sein müssen, aber ich glaube, es ist okay. genau, also es gab eben dieses ganze Thema, also im Finanzsektor wird es eben auch sehr oft diskutiert, diese Frage der Diskriminierung, beispielsweise bei der beim Kreditkartenrahmen, dass eben die Männer und Frauen beispielsweise unterschiedlich bewertet wurden, obwohl sie eigentlich die gleichen finanziellen Voraussetzungen haben, weil es eben andere statistische Einflussfaktoren sozusagen gibt. Ne? Also Erwerbsbiografie, Lohnsteigerung und so weiter und so fort. Und solche Dinge führen dann halt eben häufig zu Entscheidungen, die man als diskriminierend betrachten könnte oder kann. Dann auf der ökologischen Seite ist dieses Thema wachsende Datenströme und eben auch in Anspruchnahme der und damit verbunden eben auch die Inanspruchnahme der Rechenkapazitäten sozusagen. Also die Rechenzentren führen eben tatsächlich zu steigenden Energie- und Ressourcenverbräuchen. Das ist auch weltweit sozusagen beobachtbar. Im Moment ist man so bei Schätzungen, dass so zwischen 2-4%, also das ist immer so ein bisschen unklar, welche Zahl es genau ist, weil es kommt nämlich mal darauf an, wie man das berechnet, der weltweiten CO2-Emissionen eben auf die Infrastruktur der Rechenzentren und der Netzwerke zur Datenübermittlung entfallen. was in etwa der Größenordnung des Flugverkehrs entspricht. Und es ist eben auch so, dass natürlich bislang relativ große Effizienzsteigerungen es immer gab bei den Rechenzentren, aber denen sind natürlich auch irgendwann physikalische Grenzen gesetzt, weil die Bauteile können natürlich auch nicht unendlich klein werden. Und das ist eben natürlich auch eine Problematik, die wir haben. Und wir haben es eben einfach auch tatsächlich damit zu tun, dass wir da eben tatsächlich einfach auch nur eine Tendenz nach oben sehen. Also mehr Datenverkehr, mehr Inanspruchnahme von Rechenzentren und mittlerweile tatsächlich auch schon viele kleinere Unternehmen, Startups, also mit denen ich jetzt zum Beispiel auch mal gesprochen hatte, dahin gehen und sagen, ja, sie gehen halt zu Cloud-Anbietern, die Rechenzentren in Asien stehen haben, weil die großen Cloud-Anbieter sind halt auch relativ teuer. Und das verschärft dann natürlich auch nochmal die ökologische Problematik, weil sie eben dann beispielsweise nicht so viele Umweltstandards erfüllen müssen, wie vielleicht, wenn sie in anderen Ländern stehen. Es gibt eine Studie von einer US-amerikanischen, also oder von US-amerikanischen Wissenschaftlern, die eben sich mal so ein bisschen versucht haben, den Carbon Footprint von verschiedenen Modellen zu vergleichen. Und da sieht man eben einmal, wie viel Parameter die haben, also in Milliarden. Und man sieht eben, dass die Modelle halt jetzt mittlerweile auch sehr, sehr, sehr groß geworden sind. Früher waren wir eben bei sowas wie 176 Millionen und jetzt sind es halt eben schon 176 oder 175 Milliarden Parameter. Also die Modelle sind halt einfach sehr, sehr groß geworden und damit ist eben der Rechenaufwand, der betrieben werden muss, um diese Modelle zu trainieren, auch sehr, sehr groß. Und hier wurde das eben mal verglichen, verschiedene Modelle, also GPT-3, das ist das Vorgängermodell von dem, was wir irgendwie alle unter ChatGPT kennen, und eben verschiedene andere große Sprachmodelle. Und wir sehen eben hier beispielsweise, wenn wir die Stromeffizienz von dem Rechenzentrum mit einbeziehen, dass man eben auf 552 Tonnen CO2 kommt für das Training und eben je nachdem, wie der Strom erzeugt wurde, unterscheiden sich diese Zahlen natürlich auch, oder wo das Rechenzentrum steht. Also bei dem Modell Bloom, was so das einzige oder so ein Projekt ist, wo man eben tatsächlich mal versucht hat, sozusagen, also mit öffentlichen Geldern, also nicht durch große private Unternehmen finanziert, eben ein vergleichbares, leistungsfähiges, großes Sprachmodell zu entwickeln, ist eben der CO2-Fußabdruck geringer. Was damit zusammenhängt, das hat sie letztens in einem Vortrag erzählt, dass es eben mit Nuklearenergie, also mit Atomenergie trainiert wurde. Ich dachte immer, es wurde mit erneuerbaren Energien trainiert, aber das ist leider nicht der Fall. Aber solche Dinge, ne, also wenn beispielsweise das eine andere Energiequelle ist, die eben einen geringeren CO2-Fußabdruck hat, dann verringert sich natürlich entsprechend der Wert und so kommen eben dann auch diese Unterschiede zustande. Ne? Also wo stehen die Rechenzentren, welchen Energiemix haben wir dort und solche Geschichten. Genau, dann ein Thema, was jetzt eigentlich zunehmend aufkommt und was sich auch in den letzten Jahren auch so ein bisschen an den Wasserbilanzen der großen Tech-Hersteller gezeigt hat, ist eben, dass es wirklich ein sehr, sehr großer Wasserverbrauch ist von diesen Rechenzentren. Also der Wasserverbrauch sowohl von Google als auch von Microsoft ist eben ja so zwischen irgendwas um die 20%, ich weiß die genaue Zahl jetzt nicht, aber eben auch angestiegen. Also die Wasserverbräuche sind eben sehr, sehr hoch. Also ne, 4 bis 7 Millionen Kubikmeter im Jahr, also ungefähr eine mittlere deutsche Großstadt. Oder in Chile, da gab es halt auch Proteste wegen diesem Rechenzentrum, was da gebaut werden sollte, weil es eben auch eine Gegend ist, wo Wasserknappheit herrscht. Und da hatte eben die Direction General de Aguas ausgerechnet, dass es 169 Liter Wasser pro Sekunde sind, die da verbraucht werden, was ja schon eine ziemlich große Zahl ist. Ich habe es auch tatsächlich nochmal. Ja?
Können wir da eingehen drauf, wie die das Wasser verschwenden? Genau dadurch jetzt?
Ja.
Ich kenne so Rechenzentren, die irgendwie in Ozean eingelassen werden oder in irgendwelche Gewässer, um sie zu kühlen oder so?
Ja, genau. Also der Wasserverbrauch bei diesen Rechenzentren, also der setzt sich sozusagen aus zwei Elementen zusammen. Also einmal gibt es einen indirekten Wasserverbrauch, also den Wasserverbrauch sozusagen für die Stromerzeugung. Also wenn ich beispielsweise mit einem Kohlekraftwerk Strom erzeuge, dann brauche ich dafür halt auch Wasser, weil halt eben die Turbinen gekühlt werden müssen und was weiß ich nicht alles. Und der Hauptpunkt ist aber sozusagen die Kühlung. Also diese Server entwickeln halt wahnsinnige Wärme und es ist halt extrem wichtig, die zu kühlen, weil wenn die nicht auf die richtige Temperatur runtergekühlt sind, dann sind halt die Bauteile, die da drin stecken, dann sind die halt nicht so langlebig. Also das wirkt sich halt extrem schädlich sozusagen auf die Lebensdauer der Chips und der ganzen Elemente der Rechenzentrum-Infrastruktur aus, wenn sie halt nicht auf der optimalen Temperatur sind. Und da wird eben oft, also auf sehr verschiedenen Konfigurationen, ich habe mir das gerade versucht so ein bisschen anzugucken, welche verschiedenen Arten von Kühlung es da gibt, aber ich bin auch kein Rechenzentrum-Experte, aber es gibt so verschiedene Arten von Kühlen. Also so klassische Kühlung mit Klimaanlagen, aber auch dafür wird Wasser verbraucht oder es gibt eben auch Wasserkühlung, also dann läuft das Wasser tatsächlich eben so durch Schläuche, die über und unter den Servern sind, um die zu kühlen.
Genau. Und der Wasserverbrauch in der Produktion der Chips auch mit einrechnen?
Der wird jetzt dann mit einrechnen. Und das ist eigentlich genau das Thema so ein bisschen, dass man eben so weit ja noch gar nicht ist. Also dass im Endeffekt natürlich solche Dinge dann halt noch dazukommen würden. Ne? Also weil tatsächlich ist es so, also das kenne ich jetzt nur von beispielsweise Endgeräten oder so wie Handy, dass eben ein sehr, sehr großer Teil des ökologischen Fußabdrucks für die Produktion in der Produktion zustande kommt, also über die Hälfte. Und das haben wir natürlich jetzt hier noch gar nicht sozusagen mit einberechnet.
Nur kurz nochmal danach gehört. Also bei der Kühlung geht Wasser verloren durch dann auch Verdunstung oder was? Weil das habe ich nicht so ganz nachvollziehen können.
Wo das Wasser dann hingeht?
Ja, genau. Also, wenn es verbraucht wird, in der Kühlung, hatte ich verstanden, ist ein großer Faktor.
Ja.
Dann durch Verdunstung oder so, wie im Kühlturm oder so.
Ja, genau.
Ja. Also in keine geschlossenen Kreisläufe.
Nein. Oder genau, oder was natürlich auch passieren kann, dass es dann halt nur erwärmt wird. Aber wie gesagt, ich bin jetzt auch gerade dabei, mich nochmal so ein bisschen mit den technischen Feinheiten zu beschäftigen. Also wo das dann genau hingeht und ob das dann nur erwärmt wird oder wieder zurückgeht oder ob das halt wirklich verdunstet, also das kann ich auch gerade ehrlich gesagt noch nicht so genau beantworten. Weil ich auch gerade dabei bin, mir das mal so ein bisschen zu versuchen zu erschließen, wie das eigentlich genau zustande kommt. Ja. Also, oder wie diese Kühlsysteme halt auch funktionieren, weil da gibt es halt auch unterschiedliche Arten. Und dann, das Thema hatten wir jetzt gerade so ein bisschen angesprochen, also dieses ganze Thema Materialeinsatz und damit eben verbunden auch Elektronikschrott ist eben auch ein großes Thema. Also wir haben zum Beispiel uns das mal angeguckt in einem autofahrenden Auto, dass da halt ungefähr so 30 Hardware-Komponenten drin sind, ob das jetzt irgendwie LiDAR oder irgendwelche Sensoren und so weiter sind, also Fernerkundungsgeräte, aber natürlich auch die Chips selber, die eben auch in ihrer Herstellung sehr viel Energie benötigen und die eben ganz, ganz häufig im globalen Süden dann deponiert werden. Was eben sehr, sehr erhebliche Schäden für die Menschen, die dort leben und auch die Umwelt mit sich bringt. Und das ist eben, also ja, aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht sind das eben auch Themen, die so stark da noch gar nicht debattiert werden. Also man versucht eben dann immer sehr viel zu sagen, okay, wir können mit solchen Systemen viele Sachen verbessern, bessere Prognosen machen und so weiter und so fort, aber wie viel mehr Hardware wir dann sozusagen tatsächlich brauchen und wie viel besser dann irgendwie vielleicht diese Prognose ist, vielleicht im Vergleich zu einer anderen Lösung, das wird eben oftmals nicht so stark gegenübergestellt. Aber das ist natürlich auch ein Thema, was wir ganz grundsätzlich bei diesem Digitalisierungsthema haben. Also das ist jetzt vielleicht auch nicht ganz spezifisch für KI-Systeme, aber durch diesen Einsatz erhöht sich natürlich auch der Bedarf für noch mehr Hardware. Also gerade jetzt im Bereich CPU, also diese Prozessoreinheiten, die eben dafür benötigt werden, da sieht man eben schon, dass es da schon einen richtigen Mangel gibt, weil es jetzt einfach so einen Run auf Rechenkapazitäten gibt. Und was ich einen ganz wichtigen Punkt finde, was man in der Debatte um dieses Nutzen und Risiken sehr viel stärker berücksichtigen sollte, ist so ein bisschen das ganze Thema Klimagerechtigkeit. Also weil der Punkt ist nämlich, dass wenn man jetzt sagt, okay, wir müssen nur die positiven Effekte und den negativen und den Fußabdruck sozusagen miteinander abwägen, dann muss man sich natürlich auch mal vor Augen halten, dass die positiven Effekte natürlich dann oft etwas sind, wovon man zum Beispiel im globalen Norden profitiert. Also man sagt, okay, Stadt XY möchte jetzt irgendwas einsetzen und dann reduziert sich halt irgendwie der CO2-Fußabdruck um so und so viel Prozent. Aber die negativen Effekte, die dadurch entstehen, also durch die Rechenzentren, durch die Herstellung der Materialien und so weiter und so fort, die entstehen eben häufig im globalen Süden. Und es ist eben tatsächlich so, dass es da auch schon sehr viele Beispiele gibt, wo es eben Konflikte gibt und Proteste, beispielsweise gegen den Bau von neuen Rechenzentren. Ich war letztens auch gerade auf also in so einem Webinar, von, wo verschiedene Länder weltweit nochmal was zu dem Thema gesagt haben. Und da war eben auch eine Aktivistin aus Indien, die eben auch gesagt hat, dass es halt wirklich in dort Gegenden gibt, wo eben die Rechenzentren dann wirklich das Trinkwasser nutzen, was eigentlich die Bevölkerung nutzen könnte oder sollte. Und das sind halt solche Dinge, wo man, glaube ich, schon noch mal ein bisschen mehr darüber nachdenken muss. Sollte man das jetzt wirklich in jedem Bereich einsetzen? Oder muss man nicht auch vielleicht noch mal ein bisschen stärker und kritischer reflektieren, was das eigentlich bedeutet im Hinblick auf den Ausbau von digitalen Infrastrukturen? Und dass man eben dann vielleicht doch nicht auf alles sozusagen KI raufschmeißt, wo man wo einfach nur, weil es eben gerade ein Hype ist und weil es gerade, weil man damit eben gerade auch sozusagen ja, Gelder, Gewinn erwirtschaften kann oder Fördergelder bekommen kann oder wie auch immer. Also ich glaube, diese Verteilungsgerechtigkeitsfragen, die sollten sehr, sehr viel stärker ins Zentrum rücken von diesem Hype, weil das eben tatsächlich, weil die eben sehr, sehr stark verstärkt werden auch durch diese Entwicklung. Und das wird von Akteuren aus dem globalen Süden eben auch sehr, sehr kritisch gesehen. Dieses ganze Thema Clickworker, da gehe ich jetzt nicht nochmal drauf ein, aber eben diese Arbeit, Data Annotation, also Annotation von Daten und so weiter und so fort, das Labeln von Daten, das findet eben auch häufig im globalen Süden statt unter sehr problematischen Bedingungen oder auch diese ganzen, also in den sozialen Medien, diese wie sagt man, Moderationsprozesse, also dass halt irgendwie problematische Inhalte rausgefiltert werden und solche Dinge, das findet eben auch häufig unter sehr schwierigen und sehr psychisch belastenden Arbeitsbedingungen statt. Genau, also diese Verteilungsgerechtigkeitsfragen sind, glaube ich, Fragen, die dann noch sehr viel stärker berücksichtigt werden müssen, weil es eben nicht so einfach ist, dass man einfach nur sagen kann, okay, man kann jetzt die positiven Effekte und die negativen Effekte angucken und was ist jetzt besser, sondern es ist halt auch eine räumliche und eine globale Verteilung. Genau, also was sind sozusagen so ein bisschen die Schlussfolgerungen daraus, die man daraus ziehen kann oder die ich jetzt einfach mal aus meiner Perspektive daraus ziehen würde. Das eine ist, glaube ich, dass man sinnvoll und überlegt KI einsetzen muss, also wirklich in den Bereichen, wo man sagt, da macht es Sinn und da bringt es auch was. Dann gibt es natürlich sozusagen ganz praktische Dinge, die man tun kann, um es zu verbessern, also dass eben tatsächlich man versucht, entlang des Lebenszyklus diese Systeme anders zu gestalten, zum Beispiel verpflichtende Dokumentation einführen. Das ist zum Teil jetzt auch schon passiert im Zuge der KI-Verordnung. Also beispielsweise ist es für Hochrisikosysteme und auch für General-Purpose-AI eben verpflichtet, dass sie Energie- und Ressourcenverbrauch dokumentieren müssen. Das wird sich jetzt auch nochmal zeigen, wie die Organisationen und Unternehmen daneben damit umgehen. Aber natürlich auch so dieses ganze Thema Open Source. Und ich habe jetzt auch bewusst gesagt, Open-Source-Gemeinschaften fördern. Also es geht jetzt vielleicht nicht nur darum, einzelne Open-Source-Ansätze zu fördern, sondern natürlich auch so ein bisschen zu gucken, welche Rolle spielt eigentlich diese ganze Open-Source-Community und inwiefern muss man eigentlich solche Akteure auch stärken. Weil das ist natürlich einfach ein Markt, der sehr, sehr stark monopolisiert ist, der sehr stark dominiert ist von großen Technologiekonzernen und wo einfach gerade auch aufgrund der Tatsache, dass es so viele Rechenkapazitäten in Anspruch nimmt, der Zugang für kleinere Akteure wahnsinnig schwierig ist. Also für die ist es einfach wahnsinnig schwierig, diese Rechenleistung sozusagen überhaupt zu nutzen und diese Kosten dafür aufzubringen. Und das ist auch das, was ich vorhin gesagt hatte, dieses Beispiel mit Bloom, also diesem großen Sprachmodell, was eben für Forschungszwecke entwickelt wurde. Da haben sich eben ganz, ganz viele Institutionen und Universitäten und so weiter zusammengetan, um halt das erreichen zu können, was halt ein großes Technologieunternehmen erreichen kann. Also da gibt es einfach schon eine sehr, sehr große Machtasymmetrie sozusagen. Und das ist eben ein großes Problem. Dann, glaube ich, ein wichtiger Punkt auch ist dieses Grenzen setzen. Also im Grunde genommen wurde das ja zum Teil auch schon gemacht mit der KI-Verordnung. Also bestimmte Systeme wie Gesichtserkennung wurde eben gesagt, okay, die werden wir auf keinen Fall verwenden, die nutzen wir nicht. Und so ein bisschen dieses Thema, dass man etwas genauer hinschaut, was für positive Wirkungen werden eigentlich wirklich proklamiert und also sind das zum einen wirklich positive Wirkungen und zweitens treten die denn auch wirklich ein, weil häufig ist es eben so, wenn man sich mal so ein bisschen die Forschungslage anguckt, dass das, was oftmals gesagt wird, was sie erreichen können an Einsparungen, das sind halt Prognosen. Also das sind selten sozusagen empirisch geprüfte Zahlen, die halt schon beim Einsatz dieser Systeme sichtbar wurden, sondern man sagt halt, okay, es gibt dieses System und wenn wir dieses System jetzt in allen Städten in Deutschland einsetzen würden, dann würden wir theoretisch so und so viel CO2 sparen. Und das sind dann halt solche Prognosen, wo man sagt, wie beispielsweise die Studie von der Bitkom, man kann irgendwie 30% CO2-Emissionen sparen. Also das sind keine tatsächlich realisierten Einsparungen, sondern es sind halt Prognosen. Und ob diese Prognosen dann so zutreffen oder nicht, das steht natürlich noch mal ein bisschen auf einem anderen Blatt. Und das sollte man auch, glaube ich, kritisch hinterfragen. Und eben dieses Techno-Fixes, also inwiefern versucht man eigentlich eine technische Lösung für ein Problem zu finden, was eigentlich kein technisches Problem ist. Ne? Also, weil wenn man jetzt beispielsweise in bestimmte Länder geht und sagt, ja, ihr könnt jetzt hier irgendwie mit KI euer Abwassermanagement optimieren, ja, wir haben noch nicht mal ein Abwassermanagement, also es gibt bei uns irgendwie noch nicht mal Toiletten oder was auch immer. Ne? Also wenn sozusagen ganz andere Dinge eigentlich das Problem sind oder eben im Bereich Bildung, dann ist das natürlich immer, also das ist, dass man die, in der Debatte wird eben sehr stark dazu tendiert, sozusagen zu versuchen, über diese technologische Lösung zu sagen, ja, wir können jetzt das Problem lösen oder auch im Bildungsbereich. Also vielleicht, und das hat natürlich auch ein bisschen was, also aus meiner Sicht, mit so einem Innovationsparadigma zu tun. Also es ist halt einfach viel innovativer zu sagen, wir setzen jetzt KI ein in der Bildung, als vielleicht einfach mehr Lehrer zu finanzieren oder Schulen besser zu finanzieren oder solche Dinge. Ne? Also das ist halt nicht so sexy sozusagen. Und das ist, glaube ich, ein riesengroßes Problem. Genau, dann gibt es auch noch ein paar Materialien. Wir haben so ein Magazin gemacht im Rahmen von diesem Projekt. Ich habe auch mal ein paar mitgebracht. Ich habe leider nicht mehr so viele davon, aber ich würde es einfach mal rumgeben zum Angucken. Kann man sich auch online runterladen. Genau. Und wir haben auch so ein Self-Assessment-Tool entwickelt, was Organisationen die KI entwickeln. Ich weiß nicht, ob hier welche dabei sind, auch mal ausprobieren können und sich sozusagen mal den ganzen Kriterienkatalog, also die für Organisationen zutreffen, eben mal durchklicken können. Genau, dann gibt es noch ein paar Studien und so weiter. Genau, und damit bin ich auch schon am Ende angelangt. Und danke für die Aufmerksamkeit.
Ja, vielen herzlichen Dank, Friederike. Und gibt es noch Fragen?
Ja. Vielen Dank auf jeden Fall. Das ist ja ein total weitgehendes und also zwar finde ich ein ganz toller Vortrag. Ich frage mich immer bei dieser Aufsplitterung in diese Bereiche soziale, ökonomische und ökologische Faktoren, also diese kulturelle Dimension, die fehlt halt immer. Also das hat ja auch verschiedene Gründe, diese ist an verschiedenen Stellen nicht so gut messbar und so, aber es sind ja genau diese Bereiche von Bildung, Kommunikation, Reflexion, Bewusstsein, also die total wichtig sind, irgendwie in eine ganzheitliche Betrachtung sozusagen damit einzubringen. Also gibt es da irgendwie auch Ansätze? Oder?
Also da gibt es auf jeden Fall Ansätze. Also ich glaube, viel passiert auch so ein bisschen mit diesem ganzen Thema Wertebasierung, also so das ganze Thema Values. Und ich glaube, auch dieses Kulturthema, das ist halt auch immer so ein bisschen eine Frage der Disziplin. Also ich glaube so in so der KI-Ethik, in den ganzen philosophischen Debatten und so weiter. Und ich glaube auch in den, also in der Sozialwissenschaft, also ich komme jetzt aus der Techniksoziologie und ich war letztens auf so einer Konferenz, wo halt so Leute, die halt aus den Science and Technology Studies kommen, ganz viel auch über dieses Thema zu unterhalten haben. Und da spielen solche Sachen eine total große Rolle. Also die beschäftigen sich dann zum Beispiel auch damit, also das fand ich total interessant, mit Data Annotation und dann sehen sie halt, dass es da schon totale Probleme gibt, weil da sind einfach 5 Menschen und die würden halt dieses Objekt sozusagen ganz anders klassifizieren, weil sie halt natürlich einen ganz anderen kulturellen Hintergrund vielleicht haben oder weil sie halt Dinge ganz anders verstehen oder ein anderes Wissen haben und so weiter und so fort. Also diese Themen werden schon debattiert, aber es ist vielleicht so ein bisschen die Frage, wo die debattiert werden, so, ne? Ob die dann eher in so sozialwissenschaftlichen Arenen, sag ich mal, debattiert werden oder halt wirklich in der KI-Wirtschaft. So. Also ich glaube, die Sphären sind da halt auch irgendwie immer noch relativ getrennt, habe ich so das Gefühl. Also, genau. Aber ja, ich finde auch mit diesen, also diese verschiedenen Dimensionen, für uns war so ein bisschen die Problematik, wir mussten halt sozusagen Kriterien entwickeln. Und das ist natürlich immer total schwierig, weil was wir dann nämlich auch festgestellt haben, also ursprünglich war auch mal die Idee, so einen Index zu machen, und dann war aber klar, das geht überhaupt nicht. Weil wie würde man die jetzt gewichten? Also man kann ja nicht ein soziales Kriterium gegen ein ökologisches sozusagen abwägen und sagen, ja, das ist jetzt wichtiger und das ist jetzt weniger wichtig. Und man sieht eben auch, dass es da auch sehr viele ja, Zusammenhänge oder Verknüpfungen gibt. Also das ist manchmal auch gar nicht so einfach zu sagen, okay, das ist jetzt wirklich nur die soziale Dimension, sondern das hat dann eben oftmals auch viele verschiedene andere
Dimensionen. Naja, man muss dann natürlich immer irgendwelche Reduktionsmechanismen dazu einführen, aber das passiert ja ohnehin. Also auch wenn man jetzt eine App hat, die einem sagt, welches Produkt irgendwie nachhaltiger ist, und dann gibt es da eben genau diese, also diese Dimensionen sind da schon abgebildet, dann werden die auch gewichtet. Also genau. Das ist ja schon auch unfair. Also ja, warum genau. Ist, ja, also es gehört halt nicht nur in den Elfenbeinturm sozusagen.
Ja, ja. Ja. Genau. Ja.
Gibt es noch Fragen? Naja, wir können dann, ja, vielen Dank nochmals. Und ja, ihr könnt die Ausstellung noch anschauen, dann war es geöffnet und noch weiter euch mit Friederike unterhalten. Ja, vielen Dank für eure Anwesenheit.
Ja, vielen Dank.